Herzlich willkommen, hier ist der Fußballkommentator mit dem Rückblick auf den 28. Spieltag der Bundesliga. Wir werden auch ein bisschen zurückblicken auf das, was in der zweiten Bundesliga passiert ist. Und natürlich werden wir eine kleine Vorschau machen auf die europäischen Spiele mit deutscher Beteiligung in der nächsten Woche. Da gibt es ja immerhin noch Bayern gegen Arsenal, Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Und am Donnerstag gibt es noch in der Europa League das Spiel von Bayer Leverkusen gegen West Ham United. Es ist also einiges, was wir besprechen können. Also legen wir doch sofort los. In der Bundesliga, ja, was soll man sagen, war wieder jede Menge los. Es gab wieder jede Menge Aufregung, jede Menge Spannung und was auch wichtig ist, jede Menge Tore. Und es gab Entwicklungen in Richtung Champions League, Meisterschaft, aber auch Abstiegskampf. Es ist wirklich jetzt die Endphase angebrochen und es ist wirklich massiv was los. Also legen wir auch sofort los mit dem Freitagabendspiel, wo Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sich in einem passablen Spiel 1:1 unentschieden getrennt haben. Am Ende dürften eigentlich beide Mannschaften relativ zufrieden sein mit diesem einen Punkt. Die Eintracht kann mit diesem Punkt, das werden wir jetzt an der Rückbetrachtung ja auch noch sehen, den sechsten Platz sogar noch ein bisschen festigen, während Werder Bremen einen Negativlauf zumindest mal bremsen konnte und auch wieder einen Punkt ergattern konnte, der für den Klassenerhalt sicher sehr, sehr wichtig gewesen ist. Bei den Frankfurtern ist einfach aufgefallen, dass sie es nicht schaffen, über 90 Minuten mal ein Spiel im Griff zu haben. Das war auch gegen Werder Bremen wieder der Fall. Eigentlich hatte man relativ gut angefangen, dann liegt man am Ende dann doch wieder mit 0:1 zurück. Dann gibt es einen unnötigen Platzverweis von Tuta und dann ist man dann doch wieder in Unterzahl. Am Ende ist man dann eigentlich froh, dass man wenigstens noch den einen Punkt retten konnte. Das gilt aber genauso gut für Werder Bremen, die in der Phase, wo auch sie nur noch zu 10 waren, auch dieses Spiel gut und gerne noch hätten verlieren können. Beide rote Karten, das muss man wirklich auch mal so klar sagen, waren beide komplett unnötig und brutal. Das hatte nichts mit Fußball zu tun, ist auch unentschuldbar. Was auch aufgefallen ist, dass bei den beiden roten Karten jeweils der VAR eingreifen musste, weil der Schiri nicht den richtigen Blick auf die Situation hatte. Das fing an mit Jens Stay, der zuerst in der 73. oder 72. Minute zuerst wegen einem Foul an Baroja die gelbe Karte sieht. Dann kommt der VAR dazu und wenn man sich dann die Bilder anschaut und sieht, wie Stay da reingegangen ist, dann ist es ein Wunder gewesen, dass Baroja überhaupt wieder sofort und so schnell aufgestanden ist. Die rote Karte war völlig berechtigt. Die zweite rote Karte, die ereilte dann den Torschützen zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt und zwar Tuta und auch diese rote Karte war völlig berechtigt. Zuerst gab es nur in Anführungszeichen gelb-rot vom Schiedsrichter. Dann meldete sich aber der VAR und nach Betrachtung der Bilder, von hinten in die Achillessehne, gar keine Chance auf den Ball. Ein grobes Foulspiel, ein übles Foulspiel und auch hier gab es dadurch zu Recht die rote Karte. Es war also ein relativ turbulentes Spiel. Am Ende, wie gesagt, dürften beide mit diesem 1:1 gut leben können, im Hinblick darauf, wie all die anderen Mannschaften natürlich auch gespielt haben. Am Freitagabend konnte man das noch nicht wissen, aber am Ende ist dieses 1:1 wohl beiden Mannschaften genügend diesen Punkt mit nach Hause genommen zu haben. Trotzdem darf man sich auch weiter in Frankfurt die Frage stellen, warum die Mannschaft es nicht auf die Kette kriegt, kreativer zu sein, bissiger zu sein, unnötige Gegentore zu verhindern, unnötige rote Karten verhindern. Es bleibt da also auch eine richtige Baustelle in Frankfurt. Bei den Bremern merkt man, dass sie ein bisschen müde sind. Sie hatten diese riesige Phase direkt nach der Winterpause, wo sie so viele Spiele am Stück dann auch gewinnen konnten, plötzlich sogar auf Platz 7 lagen, dass die Bremer das nicht halten konnten. Dafür gibt es einige Gründe. Ich würde aber sagen, der Hauptgrund ist, dass man mit diesem Zwischenspurt eigentlich quasi überperformt hat und da eine ganze Menge Kraft gelassen hat. Und das könnte dann auch erklären, warum dann die Partien danach nicht mehr ganz so erfolgreich bestritten wurden, dass sogar eine Niederlagenserie kam. und dass man jetzt Ole Werner auch wieder ein bisschen kritischer betrachtet. Aber das finde ich aus meiner Sicht jetzt gesagt nicht ganz gerechtfertigt. Ich habe dazu auch einen relativ langen Kommentar in einem Werder-Fanforum geschrieben, warum ich das so sehe. Es hat einfach damit zu tun, dass dieser Werder-Kader, so wie er aktuell eben aussieht, nicht mehr wie die Plätze 11 bis 15 erreichen kann. Das ist aber gar nicht so schlimm und auch gar nicht so dramatisch. Man darf nicht vergessen, Werder Bremen ist abgestiegen in die zweite Bundesliga, dann sofort wieder aufgestiegen, hat sich im ersten Jahr relativ problemlos in der Bundesliga gehalten und jetzt auch das schwere zweite Jahr läuft gar nicht so schlecht. Man ist nie wirklich ganz unten drin gewesen, hat nie wirklich müssen um den Klassenerhalt zittern und auch jetzt bei 8 Punkte auf Platz 16 und 9 Punkte auf Platz 17 sehe ich nicht wirklich, wie Werder Bremen da noch in Abstiegsgefahr geraten sollte. Natürlich werden die Werder-Fans jetzt wieder sagen, ja, vor 3 Jahren war das auch so, da hatten wir jede Menge Punkte Vorsprung, plötzlich wurde jedes Spiel verloren und wir sind doch noch abgestiegen. Nun, diesen negativen Lauf sehe ich hier allerdings nicht. Das hat man auch jetzt wieder wegen Frankfurt gesehen. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft wehrt sich, die Mannschaft versucht alles und performt eigentlich gemäß ihren Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich jetzt persönlich nicht, dass es für Werder Bremen nochmal ganz runter geht und dass sie wirklich nochmal ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten sollten. Man sollte niemals nie sagen, natürlich, aber für mich wirkt der Kader wesentlich stabiler als der vor 3 Jahren, der am Ende dann noch abgestiegen ist. Also ich würde eher sagen, dass Werder Bremen in ruhigen Gewässern diese Saison beenden wird und diese ganze Kritik und dieses ganze Geschreie wegen Ole Werner finde ich jetzt nicht unbedingt angebracht. Er hat auch im zweiten schweren Jahr wieder bewiesen, dass er eigentlich diese Mannschaft gut im Griff hat. Es geht natürlich auch darum, dass wenn man sich in Zukunft auch wieder besser platzieren möchte, dann muss natürlich auch der Kader ein bisschen anders aussehen. Aber dafür braucht man dann natürlich auch wieder Geld und dafür müsste man dann eigentlich auch Talente halten können. Das ist auch dieses Jahr wieder nicht gelungen. Direkt 2 vielversprechende Talente sind weg und zwar Dingschi, der nach Heidenheim ausgeliehen war, der dort überzeugte und eigentlich war die Leihe fruchttragend. Allerdings hatte Dingschi eine Ausstiegsklausel über 5 Millionen und die hat nun mal eben der SC Freiburg gezogen und Dingschi ist damit weg. Dasselbe gilt für Woltemade, der nicht verlängert hat in Bremen, sondern lieber in Stuttgart unterschrieben hat und das sind die Dinge, wo man sich in Bremen Gedanken machen muss, wie man solche Abgänge in Zukunft verhindern kann, wie man den Kader ein bisschen stabiler noch gestalten kann und vor allem, liebe Bremer, ich weiß, ihr habt es damals nur gut gemeint, aber unterlasst solche Experimente wie mit Abi Keita. Das ging komplett in die Hose. Das war quasi sogar mit Ansage. Lasst diese Experimente einfach auf der Seite. Konzentriert euch auf die Lage, wie sie aktuell ist. Punktuelle Verstärkungen, um den Kader noch gefestigter zu bekommen. Und dann glaube ich, dass die Zukunft von Werder Bremen eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Man sollte auch aus den Köpfen endlich herauskriegen, dass die glorreichen Zeiten mit Meisterschaften, DFB-Pokalsiegen und das Spielen in der Champions League aktuell nicht zur Debatte stehen, dass das Vergangenheit ist und dass es unter Umständen noch länger dauern wird, bis man in Werder Bremen wieder diesen Fußball sehen wird. Aber dafür braucht es Geduld. Und ich denke, wenn Bremen jetzt auch dieses zweite schwierige Jahr überstanden hat, dann kann es auch mal in andere Sphären gehen. Dann kann man sich auch mal konzentrieren, wie der Plan für die nächsten 1, 2 oder 3 Jahre aussieht. Also, liebe Werder-Fans, einfach ein bisschen Geduld haben. Es sieht alles gar nicht so schlecht aus in Bremen. Dann kommen wir zu den Samstagsspielen und die standen natürlich ganz klar im Zeichen des Abstiegskampfes. Es gab 2 wichtige Duelle in diesem Abstiegskampf. Mainz 05 traf da auf den Tabellenletzten aus Darmstadt und der 1. FC Köln hatte sowas wie das Spiel der vorletzten Chance, nennen wir es mal so, gegen den VfL Bochum. Während die Darmstädter sich in Mainz wohl endgültig Richtung zweite Liga verabschiedet haben dürften nach diesem 0-4 beim FSV, sieht es in Köln so aus, dass die Hoffnung durchaus berechtigt ist. Es war ein dramatisches Spiel gegen Bochum. Ich hatte dieses Spiel im Live-Ticker und muss sagen, dass ich in der Nachspielzeit quasi vor dem Herzinfarkt stand. Das ganze Spiel dann doch nochmal auf den Kopf gestellt wurde. Die Bochumer hatten es eigentlich bis dahin ganz gut gemacht. Sie haben Köln das Spiel machen lassen, haben Nadelstiche gesetzt und ein solcher brachte dann in der 55. Minute dann auch die Führung für die Bochumer und die hielt dann auch fast bis zum Schluss. Die Kölner liefen zwar an, aber das wirkte ganz unkoordiniert, aber dann wechselte Schulz quasi den Sieg ein, indem er Tigges und Waldschmidt auf das Feld beorderte und diese Joker stachen. In der 90. Minute macht Tigges den Ausgleich. Das wäre schon ein Grund zum Feiern gewesen für die Kölner. Nach diesem langen Rückstand hätte man sich gefreut, wenigstens noch einen Punkt gerettet zu haben, aber es kam noch besser. Luca Waldschmidt in der 93. Minute dann tatsächlich nach einer Flanke auch noch ein 2:1 köpfte. Da flippte das Stadion in Müngersdorf komplett aus. Die Fans rasteten aus, alle lagen sich in den Armen. Und das ist auch durchaus berechtigt, weil durch diesen Sieg bleiben die Kölner dran. Nicht nur an Platz 16, sondern sie rücken auch bis auf 4 Punkte an Platz 15 heran an den VfL Bochum, der mit der letzten Niederlagenserie sich sehr in die Bredouille gebracht hat und jetzt ganz, ganz stark aufpassen muss, nicht noch komplett von diesem Abstiegskampf weggefegt zu werden, weil Köln und auch Mainz kommen mit Siegen. Mainzer, wie gesagt, 4:0 gegen Darmstadt haben sie die Lilien regelrecht zerlegen, die zweite Liga geschickt, da lege ich mich fest. Und die sind im Moment sowas von on fire und der Sieg, den Köln da in der Nachspielzeit gegen Bochum erzielen konnte, der wird auch den Kölnern nochmal Flügel verleihen. Das heißt, die Bochumer sind aktuell eigentlich in der gefährlicheren Position. Ja, sie haben noch 3 Punkte Vorsprung auf Köln und 4 Punkte auf Mainz und 4 Punkte Vorsprung auf Köln. Aber wenn sie so weiterspielen wie bisher, dann könnten die ganz schnell futsch sein und plötzlich ist man dann 17. oder 16. und man weiß gar nicht, wie es passiert ist. Also ich würde wirklich sagen, dass im Augenblick von der Tendenz, von der Form her, die Bochumer wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht vom Momentum sozusagen verschluckt werden und sich plötzlich in der zweiten Bundesliga wiederfinden. Deswegen braucht es Stabilität, Konzentration auf die nächsten Spiele, damit das nicht noch ärger wird, als es jetzt sowieso wieder für die Bochumer aussieht, die vor ein paar Wochen eigentlich schon fast sicher sein konnten, die Klasse zu halten. Das ist aktuell allerdings nicht mehr richtig. Und wenn wir schon bei Mannschaften sind, die neuerdings wieder gefährdet sind, dann landen wir auch beim VfL Wolfsburg. Da picke ich also erstmal jetzt ein Sonntagsspiel raus, weil die Wölfe nach der 1:3 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auch wieder etwas mehr in den Fokus des Abstiegs geraten. Nicht so dramatisch wie die Bochumer, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, auf Platz 14 mit 28 Punkten, 5 Punkte Vorsprung auf Mainz, 6 Punkte Vorsprung auf Köln. Es wird weniger, es wird spannend, es könnte auch für die Wölfe nochmal eng werden, die auch jetzt nicht gerade ein großes Momentum haben. Sie hatten diesen 2:0 Erfolg gegen Werder Bremen, aber vor allem in der zweiten Halbzeit heute gegen Borussia Mönchengladbach sind sie regelrecht auseinandergefallen, haben eine 1:0 Führung hergegeben und verfielen dann in alte Kovac-Muster, um es mal so auszudrücken. Und die Gladbacher jetzt auch nicht überragend, aber mit dem Willen, diese Spiele zu drehen, das haben sie dann auch geschafft am Ende, sich mit einem 3:1 Sieg gehörig Luft verschafft, sind auf Platz 11 emporgestiegen und dürften damit sich dem Klassenerhalt schon viel näher wähnen als zum Beispiel die Wolfsburger. Da könnte es jetzt auch unter Ralf Hasenhüttl nämlich, wie gesagt, nochmal eng werden. Die nächsten Wochen werden das zeigen, ob die Wolfsburger da noch ein bisschen mehr in Bedrängnis geraten. Auch nicht mehr so ganz auf der sicheren Seite ist auch Union Berlin, die Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen mit 0:1 natürlich nicht dramatisch. Man hat auch in Unterzahl noch richtig gut dagegen gehalten und am Ende hat man dieses 0:1, ja, wie gesagt, mit erhobenem Kopf hinnehmen können. Aber mit 29 Punkten auch nur noch 6 Punkte Vorsprung auf Platz 16, 7 Punkte auf Platz 17. Natürlich Union immer noch einigermaßen sicher, aber auch da sollte man aufpassen, auch in den nächsten Wochen, wenn das nicht ein bisschen von den Resultaten war, das bisher eigentlich relativ stabil, aber es braucht schon noch den ein oder anderen Sieg, um sich sicher zu sein, dass man nicht noch in irgendeiner Form vielleicht doch nochmal in die Bredouille gerät. Aber die Berliner eher noch ein bisschen mehr auf Distanz, richtig mittendrin ist der VfL Bochum und im Sog ein bisschen auch der VfL Wolfsburg, das heißt im Abstiegskampf herrscht richtig Spannung. Es ist eigentlich nur sicher, kann man sagen, dass Darmstadt 98 uns nach einem Jahr wieder verlassen wird, was die erste Bundesliga betrifft. Ansonsten bleibt es wirklich spannend, die Entwicklung im Abstiegskampf. Dann waren wir ja schon bei Union gegen Bayer Leverkusen, dann nehmen wir Leverkusen auch gleich hier mit rein. Es war kein überzeugender Sieg, aber es war halt wieder ein Sieg. Speziell in Überzahl taten sich die Leverkusener doch einigermaßen schwer mit bissigen Unionern, die gekämpft haben, die Krallen gezeigt haben, die Zähne gezeigt haben. Aber am Ende war es wie so oft in dieser Saison, dass Bayer diese Führung am Ende über die Zeit brachte, auch verdient mit 1:0 gewonnen hat, wieder einmal in Überzahl. Auch da wieder die Ruhe bewahrt und am Ende steht dann eben auch mal ein knappes 1:0, aber das reichte, um Platz 1 natürlich zu verteidigen und wenn wir jetzt gleich über die Bayern reden, hat es auch gereicht, um wirklich quasi jetzt die Vorentscheidung, die absolute Vorentscheidung im Meisterschaftskampf zu bewirken. Ja, man kann es so offen auch sagen, es ist ja auch so, nächste Woche ein Sieg zu Hause gegen Werder Bremen und die Meisterschale ist garantiert und die Feierlichkeiten dürfen in Leverkusen langsam aber sicher beginnen. Das so viel zu Bayer Leverkusen, da gibt's nicht viel zu sagen. Die machen ihren Job, die sind unterwegs Richtung Meisterschaft. Es bleibt interessant, ob sie in dieser Saison komplett ungeschlagen bleiben und ob vielleicht, man weiß es ja nicht auch noch der Punkterekord von den Bayern mit 91 Punkten nicht doch noch in Gefahr geraten könnte. Es sind noch 6 Spiele, das heißt, Bayer Leverkusen könnte theoretisch auf maximal noch 94 Punkte kommen. So unentschieden könnten sie sich sogar noch erlauben, dann wären es 92 Punkte, also auch da wackelt noch eventuell der Punkterekord. Das wird man aber sehen, wenn die Meisterschaft mal bis durch ist, ob Bayer Leverkusen dann auch tatsächlich noch weiter Vollgas gibt. Das werden wir dann erleben. Auf jeden Fall kann man Bayer Leverkusen nach diesem 1:0 getrost zur Meisterschaft gratulieren und man kann sich auch gut vorstellen, dass das Heimspiel nächste Woche am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Werder Bremen dann wohl auch die Meisterkür werden wird. Ja, wir haben es schon angesprochen, kommen wir dann auch zu den Bayern in Heidenheim. Um Gottes Willen, was ist denn nur los mit den Bayern? 2:0 geführt zur Pause, eigentlich alles im Griff gehabt und dann geben sie alles innerhalb einer Minute gegen Heidenheim her und kurz vor Schluss fangen sie sich dann auch noch das 2:3 und schaffen es dann auch nicht mehr auf dem Schlossberg zurückzukommen. Ja, es ist eigentlich die nächste Blamage, kann man wirklich so sagen, für Thomas Tuchel und seine Mannschaft. Und da stimmt bei den Bayern aktuell hinten und vorne nichts. Zumindest in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Es kann nicht sein, dass man sich innerhalb von einer Minute 2 Tore einschenken lässt und das auch noch auf die einfachste Art. Natürlich, das ist natürlich klasse, wie Beste da, wie gegen Stuttgart genau den gleichen Ball spielt und Tim Kleindienst genauso reinspringt, aber das darf einer Mannschaft wie dem FC Bayern München nicht passieren, dass man dann plötzlich innerhalb von einer Minute nicht mehr 2:0 führt, sondern es nur noch 2:2 steht. Auch danach, die Bayern haben das ein oder andere versucht, aber kamen nie wieder zurück in dieses Spiel und Heidenheim gewinnt das dann am Ende mit 3:2. Und da muss man wirklich sagen, da stimmt eigentlich überhaupt nichts mehr, weder im Team noch mit dem Trainer. Und deshalb war meine spontane Frage natürlich nach dem Spiel, ob es das für Tuchel war, wurde aber direkt von der Führung, der Bayern-Führung dementiert. Christoph Freund und auch Max Eberl haben direkt gesagt, nein, nein, wir machen mit Thomas Tuchel weiter. Und wenn man es ein bisschen weiter spinnt und weiter denkt, dann ist das eigentlich auch die logische Konsequenz, eine Konsequenz, zu der sich die Bayern eigentlich quasi selbst verurteilt haben, weil sie es halt verpasst haben. In dem Moment, wo sie Thomas Tuchel mitgeteilt haben, dass die Zusammenarbeit im Sommer endet, haben sie den Moment verpasst, endgültig die Reißleine zu ziehen und sich da von Thomas Tuchel zu trennen. Jetzt 6 Spieltage vor Schluss und mit dem bevorstehenden Spiel am Dienstag in der Champions League gegen Arsenal London macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt noch groß über einen Trainerwechsel nachzudenken. In München wird man jetzt diese Saison einfach so zu Ende spielen und gucken, was vielleicht in der Champions League noch geht. Aber wenn es noch einen Beleg gebraucht hätte, dass es in der Mannschaft nicht stimmt, dass es mit dem Trainer nicht stimmt, dann war das dieses Spiel gegen Heidenheim. Und das kann man jetzt nicht mehr ganz alleine Thomas Tuchel ankreiden. Da merkt man auch, dass in den Köpfen der einiger Spieler da nicht die nötige Priorität herrscht, dass nicht der nötige Wille da ist. Und wie die Bayern ja selbst gesagt haben, es ist dann der große Moment, dann am Saisonende, dass man ausmistet, der Trainer ist ja schon mal weg, und dass man sich auch von Spielern trennt, die diese Bayern gehen, wie es ja immer heißt, nicht in sich tragen oder vielleicht auch nicht die Klasse haben, für den FC Bayern zu spielen oder nicht mehr die Klasse haben, für die Bayern zu spielen. Ich möchte jetzt mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und schon mal vorab sagen, wer denn alles gehen müsste. Das wissen die Bayern sehr gut selbst, und wenn man Augen im Kopf hat, da kann man sich ungefähr auch vorstellen, über welche Spieler wir hier gerade reden. Ja, Heidenheim kann man wirklich nur gratulieren. Das ist ja quasi die Kirsche auf die Torte in dieser Saison. Ein Heimsieg gegen die Bayern nach 0-2 Rückstand, das kann man nicht erfinden, das kann man sich nicht zusammenreimen. Auch wenn man natürlich in dieser Saison öfters solche Auftritte von den Bayern gesehen hat und man eigentlich immer wieder darauf wartet, wann sie dann in dieser Saison das nächste Mal stolpern. Und ja, deswegen ist das gegen Heidenheim natürlich immer noch eine Blamage für die Bayern, vor allem nach 2-0 Führung. Aber es ist auch nicht mehr die Riesensensation, weil man ja schon gesehen hat, dass bei den Bayern in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nicht mehr vieles zusammengelaufen ist. Es waren zwar noch gute Phasen dabei, aber auch das Spiel letzte Woche zu Hause gegen Dortmund, das man quasi willenlos mit 0-2 hergeschenkt hat, hat wieder gezeigt, dass da eigentlich keine Qualität und kein Esprit mehr in dieser Mannschaft steckt. Heidenheim, wie gesagt, kann man nur gratulieren. Der Klassenerhalt dürfte endgültig gesichert sein. Es sind zwar noch 15 Punkte zu vergeben, aber sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Mainz, 11 Punkte Vorsprung auf Köln, und es sind noch eine ganze Reihe Teams hinter ihnen, weil Heidenheim steht auf Platz 10, und damit kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass Frank Schmidt und seine Jungs auch nächstes Jahr in der Fußball-Bundesliga wohl spielen werden. Und das ist weiterhin, man kann es nur sagen, es ist immer noch nicht normal geworden, es ist herausragend, was Frank Schmidt und sein Team in dieser Saison bislang geleistet haben. Und sowieso wird es allen Grund geben, am Saisonende zu feiern, diesen Klassenerhalt, den man sich krass erspielt hat, um es mal so zu sagen. Und ein Klassenerhalt, der nicht von sehr, sehr vielen erwartet wurde. Dann kommen wir noch auf ein Spiel, das am Ende nicht sehr, sehr, sehr bedeutsam war, jetzt auch am heutigen Sonntag. Hoffenheim beendet die Serie von Spielen ohne Niederlage von Augsburg. 6 Spiele ohne Niederlage sind für die Augsburger vorbei. Die Hoffenheimer waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, weil Augsburg etwas ausprobierte, was nicht geklappt hat. In der zweiten Halbzeit war dann Augsburg wieder besser drin und auch nah am Ausgleich dran. Aber dann Bebo hat dann in der Schlussphase dann den Deckel drauf gemacht. Nun, beide sind in der Tabelle mit 6 Punkten hinter Eintracht Frankfurt ja nicht mehr so wirklich im Rennen um Platz 6. Und wenn man halt die ganzen Spiele auch in der Vergangenheit guckt und was auf dem Programm noch steht, ist es auch nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass eine dieser Mannschaften da nochmal auf diesen 6. Platz wirklich schielen kann und diesen noch beanspruchen kann. Natürlich, man kann nie wissen, aber auch die Tordifferenz spielt nochmal eine Rolle. Frankfurt hat auch da die klare Tordifferenz, und das ist in Wirklichkeit nicht 6, sondern sogar eigentlich 7 Punkte Vorsprung für die Eintracht sind. Dasselbe gilt auch für den SC Freiburg, der quasi im Heimspiel gegen Leipzig auch mehr oder weniger eine ihrer letzten Chancen hatten, vielleicht nochmal Platz 6 anzugreifen. Dafür hätte es aber eine weitaus bessere Leistung gebraucht, aufgetaucht, als die gegen RB Leipzig am Samstagnachmittag zur Pause war, das Spiel schon gelaufen. Enttäuschende Freiburger, die wirklich nicht auf der Höhe waren. Die Leipziger haben es noch gnädig gemacht, es hätte auch mehr als 0-3 stehen können. Da war das Spiel natürlich längst entschieden und in der zweiten Halbzeit, dann haben es die Leipziger natürlich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Am Ende steht aber trotzdem ein klar und deutlicher 4-1-Sieg. Ein 4-1-Sieg, der für die Leipziger natürlich sehr, sehr wichtig war im Kampf um Platz 4, den sie aktuell mit Borussia Dortmund ausfechten, war das natürlich sehr, sehr wichtig. Die Freiburger spielen keine schlechte Saison, aber es wird eine Saison wohl sein, in der man sich mal wieder nicht international qualifizieren wird, weil es einfach ein bisschen an der nötigen Klasse dafür aktuell zählt. Und das wird aber im Breisgau kein Problem darstellen, dass man auch mal wieder einfach nur als normaler SC Freiburg sozusagen unterwegs ist. Und mit Platz 9 steht man aktuell trotzdem immer noch sehr, sehr gut da. Und auch in Freiburg wird man in der Hinsicht auch die Ruhe bewahren. Dann kommen wir dann tatsächlich auch endlich zum Spitzenspiel vom Samstagabend. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, das war letzte Woche. Um Gottes Willen, es tut mir leid, es ist einfach spät. Und dann kommen solche Versprecher halt vor. Natürlich Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Und es war insgesamt gesehen, war es wirklich ein interessantes Spiel, was wirklich auch intensiv war, wo sehr viele schöne Szenen dabei waren. Es gab auch vielleicht nicht so viele Torraumszenen, aber trotzdem war man bestens unterhalten. Man muss auch wirklich sagen, wenn man die Foren, die Dortmunder Foren heute gesehen hat, finde ich es ein bisschen übertrieben, von Grotten schlecht und wieder nicht gut und so weiter. Das würde ich diesmal auch nicht so unterschreiben. Mich hat Borussia Dortmund positiv überrascht, weil sie auch über 90 Minuten diesmal auch mal dagegen gehalten haben und bis in die Nachspielzeit auch versucht haben, dieses 0-1 nochmal zu drehen. Am Ende wäre ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen, aber es ist halt diese Saison so, dass der VfB Stuttgart diesen Ticken tatsächlich besser ist und sich dieses 1-0 am Ende natürlich auch verdient hat. Es ist kein unverdienter Sieg, weil die Stuttgarter immer in den richtigen Momenten dagegen gehalten haben und in Dortmund dann jetzt auch nicht die Masse an Torchancen angeboten hat. Zwei ragen natürlich heraus, wofür es auch viel Kritik für die Spieler hagelte, die sie vergeben haben. Beim Stand von 0-0 hat Adeyemi die riesige Chance in der ersten Halbzeit Borussia Dortmund in Führung zu bringen. Eigentlich macht er auch alles richtig und beim Abschluss hat er dann halt Pech, dass Alexander Nübel eine Weltklasse-Reaktion zeigt. Da würde ich jetzt nicht zu hart mit Adeyemi ins Gericht gehen, wo man sich mehr Gedanken vielleicht machen muss. Das ist die Szene in der zweiten Halbzeit bei 0-1 Rückstand, wo diese Ecke dann kommt, Hummels Köpf, Parade und dann Schlotterbeck, um Gottes Willen, aus 2,5 Metern knallt er den Ball ins Weltall. Es war schon wirklich erschreckend. Und da gebe ich ausnahmsweise auch mal, was heißt ausnahmsweise, er hat ja auch öfters auch mal recht, Lothar Matthäus recht. Da war nicht die Situation, dass der Ball urplötzlich vor seinen Füßen lag und er musste schnell reagieren. Nein, er hat die Aktion ja gesehen, der Ball rollt auf ihn zu, er hat alle Zeit der Welt, um diesen Schuss anzusetzen. Und das hat Schlotterbeck natürlich im Interview auch korrekt gesagt. Manchmal passieren halt eben Dinge, die man am Ende nicht erklären kann. Und der Ball ging nun mal drüber. Und damit war die Chance vertan. Die Borussia lief zwar auch weiter an, konnte an diesem 0-1 aber nichts mehr ändern. Ja, und dann sind wir beim VfB Stuttgart, der wie gesagt wieder ein starkes Spiel gezeigt hat und den dritten Sieg in dieser Saison gegen Borussia Dortmund eingefahren hat, dieses 1-0 so toll herausgespielt über 15 Stationen insgesamt, ohne dass ein Dortmunder an den Ball kam. So ultraschnell ging das. Am Gerassi hat sogar noch selbst eingeleitet, dann geht er nach vorne, dann geht man rechts durch, dann kommt der Ball und Gerassi läuft ein und haut das Ding einfach nur in den Winkel. Und allein diese Szene hat einfach gezeigt, was den VfB Stuttgart in dieser Saison ausmacht. Dieses Selbstbewusstsein, dieses Wissen um die eigenen Fähigkeiten, diesen Willen, diesen Ehrgeiz und aber auch die Qualität der Spieler. Es ist einfach herausragend gewesen, ein gemaltes Tor, kann man sagen. Und am Ende ist der Sieg ja natürlich auch nicht ganz unverdient. Und das bedeutet für die Stuttgarter, dass sie immer mehr für die Champions League planen können. Es sind jetzt 7 Punkte für, Vorsprung auf die Dortmunder, die jetzt nur noch den 5. Platz belegen. Zwar punktgleich mit Leipzig, aber Leipzig hat die deutlich bessere Tordifferenz. Und was die Stuttgarter natürlich auch schon noch interessiert, ist, dass man an die Bayern angedockt hat, punktemäßig, also punktgleich mit Bayern München mit 60 Punkten auf dem 3. Platz steht. Und in Stuttgart würde man sich natürlich auch nicht gegen die Vizemeisterschaft wehren. Also da in dem Bereich bleibt es auf jeden Fall noch spannend. Und die Dortmunder, wie gesagt, haben eine Chance verpasst, in diesem Heimspiel vielleicht die Leipziger dann doch auf Distanz zu halten. So bleibt es ein ganz enges Rennen. Und wenn man das Programm der Dortmunder noch so schaut, dann wird das noch sehr eng werden, aber es steht auch noch das direkte Duell mit Leipzig an und den Dortmundern in der aktuellen Form würde ich da schon noch den ein oder anderen Punkt zutrauen, weil man muss auch mal so deutlich sagen, dass die Borussia sich in den letzten Wochen auch spielerisch gesteigert hat. Wie gesagt, sie schaffen es jetzt auch gegen den VfB Stuttgart auch mal 90 Minuten zu spielen und auch Powerfußball spielen zu können. Am Ende hat eben einfach das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Und ich bin in dieser Saison ja bestimmt nicht verdächtig, die Borussia zu sehr zu loben, aber ich kann Ihnen jetzt in diesem Spiel gegen den VfB Stuttgart nicht viel vorwerfen, außer eben, dass sie diese großartigen Chancen, die sie hatten, nicht genutzt hatten. Also ein Punkt gegen Stuttgart wäre drin gewesen, aber wäre, hätte und das alles hilft nicht weiter. Am Ende steht eine 0:1 Niederlage, die natürlich dann auch einen Rückschritt für Borussia Dortmund bedeutet und ein weiterer Schritt nach vorne für den VfB Stuttgart in Richtung Champions League, ja. Und wenn man dann an die Tabelle auch schaut, wie gesagt, Bayer Leverkusen ist deutscher Meister, da führt kein Weg mehr daran vorbei, bleibt es auf jeden Fall spannend, auch um die Vizemeisterschaft, da sehe ich ein Duell zwischen Stuttgart und Bayern München, dann gibt es dieses Duell zwischen Leipzig und Borussia Dortmund, vielleicht am Ende sogar mit einem glücklichen Tabellenfünften, weil wie gesagt, wenn es international von den Punkten her reicht, würde auch Platz 5 dann noch zur Champions League berechtigen. Und das wäre natürlich auch gute Nachricht für Eintracht Frankfurt, weil die dann natürlich in die Europa League nachrücken würden. Und dann könnte es auch nochmal interessant werden um Platz 7, vor allem auch im Hinblick auf das DFB-Pokalfinale, auch wenn ich da jetzt nicht sehr optimistisch bin für Kaiserslautern, dass die Bayer Leverkusen schlagen. Also könnte es auch mit Platz 7 noch ins internationale Geschäft gehen und da muss ich mich dann, wie gesagt, ein bisschen korrigieren, da war ich zu schnell beim SC Freiburg, der also schon noch ein Interesse haben dürfte, die Saison auf Platz 7 zu beenden. Und jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter, weil wenn Platz 7 tatsächlich zum internationalen Wettbewerb reichen würde, dann hätten wir da auch sogar nochmal Heidenheim in der Verlosung mit 33 Punkten, ja nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 7. Also behalten wir das Ganze einfach mal im Auge. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Dann gibt es kaum eine Zone, wo nichts los ist, aber man könnte sagen, so Platz 11 und 12, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, das wäre so im Moment, bis dahin würde ich sagen, geht im Moment die gesicherte Zone. Bei Union Berlin fängt es dann schon an, wieder ein bisschen zu züngeln, was den Abstiegskampf betrifft. Es sind nur 6 Punkte auf Platz 16, 7 Punkte auf Platz 17. Ist noch nicht ganz dramatisch. Auf jeden Fall sollte Union die Sache im Blick behalten. Nicht, dass man dann plötzlich doch nochmal unten reinkommt. Noch viel mehr gilt das dann auch für den VfL Wolfsburg. Nach dem 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach hat man sich mehr oder weniger fast schon wieder so richtig in die Bredouille gebracht. Sind nur 5 Punkte auf Mainz und nur 6 auf Köln. Da darf man in Wolfsburg ganz gewiss sich umdrehen und die Situation versuchen, richtig einzuordnen und versuchen, schleunigst was zu unternehmen und da wegzukommen. Und noch viel mehr gilt das für den VfL Bochum, der nach diesem 1:2 Schock in Köln in der Nachspielzeit wirklich so richtig wieder drin ist im Abstiegskampf mit 26 Punkten, nur 3 Punkte Vorsprung auf Mainz und nur 4 Punkte Vorsprung auf Köln. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kommt noch
das Momentum dabei dazu, was die Bochumer verschlingen könnten, weil Köln und Mainz dürften durch die Siege, die sie da errungen haben, vor allem auch die Kölner, dieser Last-Minute-Sieg, das setzt nochmal Kräfte frei und die stehen voll im Saft, während der VfL Bochum eher wie das Kaninchen vor der Schlange ein bisschen erstarrt ist und so der Dinge hart, die da kommen. Also da ist noch jede Menge Spannung drin. Nur der Meisterschaftskampf halt ist entschieden, aber alles andere ist wirklich noch interessant. Also es lohnt sich wirklich, die Bundesliga weiterhin zu verfolgen und das werden wir natürlich auch weiterhin machen. Dann wollen wir auch einen Blick in die zweite Bundesliga werfen. Auch da gab es interessante Entwicklungen. Und zwar hat St. Pauli eine Niederlage in Karlsruhe hinnehmen müssen. In einem sehr intensiven Spiel, einem richtigen Topspiel, war Karlsruhe am Ende der verdiente Sieger, weil sie es mehr wollten und weil sie halt auch einfach das bessere Spiel an den Tag gelegen haben. Die Paulianer haben zwar alles versucht, aber am Ende hatten sie den Karlsruhe nichts entgegenzusetzen, mussten diese Niederlage hinnehmen, die man jetzt nicht unbedingt als großen Rückschlag werten sollte. Dafür ist der Vorsprung auch weiterhin für die Mannschaft von St. Pauli zu groß. Es sind weiterhin 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3, aber trotzdem sollte man sich diese Niederlagen jetzt nicht angewöhnen oder jetzt in diesem letzten Schlusssport zu sehr auf die Bremse gehen, weil da kann es vielleicht sein, dass dann von hinten dann doch nochmal wer heranrückt. Holstein Kiel hat wieder ein bisschen gut gemacht auf St. Pauli, auch wenn das jetzt nicht für die Kieler jetzt das Entscheidende ist, sondern das Verteidigen von Platz 2 hat oberste Priorität und das gelang famos mit dem 4:0-Sieg gegen Nürnberg. Natürlich die Nürnberger relativ früh in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte, aber wir haben genug Spiele gesehen, wo das nicht unbedingt ein Nachteil war, aber hier muss man sagen, haben die Kieler das konsequent ausgenutzt und mit einem sehr verdienten 4:0-Sieg Platz 2 gesichert und dieser Sieg war auch ganz wichtig, weil die Mannschaften dahinter, zumindest die, die ihnen am heftigsten auf den Fersen sind, haben Siege eingefahren. Fortuna Düsseldorf tat sich eine Zeit lang schwer gegen Eintracht Braunschweig, siegt am Ende aber verdient und souverän mit 2:0 und bleibt demnach auch auf Platz 3 und immer noch in Reichweite von Holstein Kiel. Es sind nur in Anführungszeichen 6 Punkte. Das kann nun mal ganz schnell gehen und deswegen ist es auch bei den Kielern wichtig, dass man weiter konzentriert bleibt. Der Hamburger SV, der hat sich zu einem 2:1 gegen Kaiserslautern ein wenig wieder gezittert, aber das interessiert am Ende keiner. So bleiben sie im Rennen um Platz 3. Auch Platz 2 noch nicht ganz weg, aber bei 7 Punkten Rückstand und noch 6 Spielen, denke ich, bleibt es weiterhin am realistischsten für die Hamburger, Platz 3 noch anzuvisieren und sie bleiben da auch im Rennen mit 1 Punkt Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, aber einfach wird das nicht. Ein bisschen loslassen musste, ein bisschen überraschen muss ich sagen, Hannover 96, die in ihrem Heimspiel gegen den FC Schalke 04, die schwächste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga, nicht über ein 1:1 hinauskam und am Ende sogar ein glückliches 1:1, weil die Schalke hatten das Spiel fast über 90 Minuten fest im Griff, aber ein Eigentor hat dann am Ende den Hannoveranern geholfen und so springt am Ende wenigstens noch ein Punkt heraus. Trotzdem zu wenig, weil man jetzt doch ein bisschen abreißen lassen musste und jetzt 5 Punkte aber auch schon Rückstand auf Platz 3 hat und das könnte am Ende den Hannoveranern dann nicht reichen, um nur mal so richtig um Platz 3 anzugreifen. Ja, Karlsruhe ist 6., aber so mehr oder weniger auch schon im Niemandsland der zweiten Bundesliga. Der dritte Platz ist schon 7 Punkte weg. Die Abstiegsplätze und sind auch relativ weit weg, so dass man in Karlsruhe eigentlich jetzt sich auf das Saisonende richtig konzentrieren kann. Wenn man vielleicht ein bisschen Glück hat, geht vielleicht plötzlich doch noch was auf Platz 3, aber es ist doch eher unwahrscheinlich. Dann hatten wir die Hertha, sie liegt auf Platz 7 und die haben ein Ausrufezeichen ein bisschen gesetzt, viel Kritik, auch zuletzt an Paul Dardai. Man erinnere jetzt hier am Wochenende vor der Partie gegen Paderborn, als er die Pressekonferenz verlassen hat, weil er in Clinch liegt mit einem Kicker-Reporter, aber seine Mannschaft hat die Antwort auf dem Platz geliefert und in Paderborn das Spiel gedreht und mit 3:2 am Ende gewonnen und so sich auch in diesem Niemandsland einquartiert hat. Ja, dann überspringen wir ein paar Plätze und kommen dahin, wo es richtig interessant nochmal wird. Und man kann eigentlich sagen, ja, fast schon ab Platz 10, erste FC Nürnberg, aber spätestens ab Platz 11 fängt es dann schon an mit der Abstiegszone. Da sind Mannschaften, die ganz eng beieinander liegen. Man muss ja mal sagen, dass zum Beispiel zwischen Platz 10, wo Nürnberg gerade sitzt oder steht, und im Tabellen 17. des Kaiserslautern gerade mal 8 Punkte liegen. Gut, bei 6 ausstehenden Spielen kann man davon ausgehen, dass jetzt nicht die direkte Gefahr für die Nürnberger besteht. Aber ab Elversberg wird es dann interessant. Das sind dann nur noch 6 beziehungsweise 7 Punkte. Und dann kommt eine ganze Gruppe von Mannschaften, die ganz konkret in diesem Abstiegskampf drin ist. Und zwar sind das Magdeburg und Schalke mit 32 Punkten, Wien-Wiesbaden, Hansa Rostock mit 31 Punkten und Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern mit 29 Punkten. Und neuerdings, nach dem Sieg gegen Fürth mit dem 2:0, ist auch Osnabrück nicht mehr ganz aus dem Rennen, zumindest mal was den Relegationsplatz angehen könnte, weil da sind es jetzt in Anführungszeichen nur noch 6 Punkte. Wer weiß, was da noch geht. Auf jeden Fall riesige Spannung in diesem Abstiegskampf und da dürften die Schalker sehr enttäuscht sein, dass sie nicht die 3 Punkte in Hannover entführt haben. Das wäre natürlich nochmal ein besserer Deal gewesen. Daher hätte man 2 Punkte mehr, man stünde auf Platz 12 und es wäre nicht ganz so dramatisch, aber so bleibt das Ganze eine sehr enge Kiste und es wird wirklich um Nuancen gehen, wer am Ende in der zweiten Bundesliga bleibt und wer am Ende an die Relegation muss oder in die dritte Liga absteigen muss. Und da ist das Augenmerk natürlich beim Pokalfinalisten vom 1. FC Kaiserslautern, der Vorletzter ist. Man stelle sich das mal vor, Kaiserslautern steigt in die dritte Bundesliga ab und gewinnt sensationell den DFB-Pokal. Das wäre natürlich eine Geschichte. Aber natürlich wünscht man niemanden den Abstieg und auch die Roten Teufel natürlich noch im Rennen, aber sie verlieren viel zu viele Spiele und auch nach Führungen verlieren sie dann immer noch Spiele. Gegen den HSV kann man natürlich verlieren, am Ende vielleicht sogar ein bisschen unglücklich, weil sie wirklich alles gegeben haben. Ein Punkt wäre auch verdient gewesen, aber alles das nützt jetzt nichts. Es bleiben 6 Spiele und vor allem da in dem unteren Teil der zweiten Bundesliga, da wird noch so richtig was los sein. Ob oben noch mal so richtig Feuer reinkommt um die Plätze 1 und 2, das wird man sehen. Und Platz 3 wird es auf jeden Fall spannend bleiben. Und dann gibt's halt, wie gesagt, auch jetzt schon Mannschaften, die so langsam schon Richtung Saisonende hinblicken dürften und die ganze Sache ein bisschen entspannter angehen können. Aber auf jeden Fall, beide Ligen sind weiterhin sehr interessant und sehr spannend. Und man wird die Entwicklung natürlich dann auch noch weiter verfolgen. Ja, das zum Rückblick auf den 28. Spieltag in der ersten Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Jetzt wollen wir nochmal kurz auf das Programm in der nächsten Woche eingehen, was die internationalen Spiele betrifft. Auf jeden Fall liegt da ganz klar das Augenmerk auf der Champions League. Da am Dienstag um 21 Uhr müssen die Bayern nach London zu Arsenal. Und wenn man die Bayern ja, wie gesagt, jetzt gesehen hat in den letzten zwei, drei Wochen, ja, dann kann einem fast schon Angst und Bange werden, wenn man sich vorstellt, wie das bei Arsenal gehen könnte. Die Gunners sind super drauf, spielen um die Meisterschaft in England mit und haben so einige Rechnungen mit den Bayern noch offen, weil sehr oft die Bayern halt eben Arsenal nicht nur besiegt haben, sondern regelrecht aus der Champions League rausgeschossen haben. Und diesmal sind die Vorzeichen aber auf jeden Fall umgekehrt. Arsenal ist Favorit gegen die Bayern, eigentlich sogar ganz klar. Wenn man zum Beispiel jetzt hier auch die Buchmacher mal fragt, von den Quoten her, da gibt es für einen Auswärtssieg der Bayern immerhin schon 4,20 Euro. Bei einem Euro Einsatz. Und ja, das ist man nicht gewohnt von den Bayern, dass sie als klare Außenseiter irgendwo in ein Spiel hineingehen. Jetzt muss man aber ein großes Aber setzen. Die Bayern sind in dieser Saison eigentlich auch ein bisschen zur Wundertüte mutiert. Und es kann natürlich jetzt auch sein, dass da jetzt plötzlich am Dienstag eine großartige Leistung herauskommt und dass man Arsenal vielleicht doch mehr abverlangt, als man jetzt im Augenblick sich vorstellen könnte. Allerdings muss ich auch sagen, sagen. Also aus meiner Sicht gesehen fällt mir im Moment nicht so richtig ein, wie die Bayern das machen wollen gegen Arsenal. Sie sind anfällig in der Abwehr, sie sind nicht abgeklärt in der Mitte. Sie lassen viele Chancen im Mittelfeld. Sie sind nicht treffsicher genug, lassen zu viele Dinge liegen. Manchmal sind sie auch fast gar nicht auf dem Platz oder laufen nur hinterher oder spielen seltsam lethargisch, wie das Hinspiel zum Beispiel gegen Lazio Rom. Und wenn man so ein Spiel, glaube ich, am Dienstag gegen Arsenal hinlegen würde, wie zum Beispiel gegen Lazio oder jetzt auch am Wochenende die zweite Halbzeit gegen Heidenheim, dann würde ich sagen, dann würde ich sogar richtig Prügel setzen. Also ich bin nicht sehr optimistisch, was da am Dienstag kommen mag in London. Und ja, ich gehe davon aus, dass Arsenal dieses Spiel zumindest gewinnen wird. Und je nach Art und Weise, wie die Bayern auftreten werden, könnte es auch ein klarer Sieg für die Gunners werden. Und aber, wie gesagt, ich bleibe bei diesem Aber. Bei den Bayern weiß man nie, wer weiß, was sich da bis Dienstag wieder tut, wer weiß, wie vielleicht auch die Motivation noch ist. In der Champions League geht's ja natürlich noch um was. Da ist man noch dabei. Da kann es dann auch sein, dass man dann nochmal vielleicht 10-15% mehr gibt als sonst. Und dann könnte es vielleicht doch spannender werden. Also lassen wir uns überraschen am Dienstag. Arsenal gegen die Bayern. Also aus meiner Sicht würde es mich nicht wundern, wenn nach dem Hinspiel die Messe schon gelesen wäre. Aber man muss das abwarten. Wie gesagt, wer weiß, wie die Bayern am Dienstag dort spielen werden. Dann direkt am Mittwoch muss Borussia Dortmund zu Atletico Madrid. Auch die Dortmunder sind Außenseiter in diesem Duell. Ja, Atletico Madrid ist natürlich eine Mannschaft, wo man weiß, dass sie vor allem defensiv sehr stark ist, aber auch in dieser Saison immer mal wieder auch dafür sorgt, dass Tore fallen. Und man wird sehen, also Borussia Dortmund ist im Moment gar nicht so schlecht drauf, hat in der Champions League das ein oder andere Mal gezeigt, was in ihnen steckt. Und ich sehe das gar nicht so negativ, dieses Spiel bei Atletico Madrid. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dortmunder dort eventuell ein Remis holen können, wenn wirklich alles gut läuft und wenn sie wie gegen Stuttgart auch 90 Minuten gehen können und nicht nach der ersten Halbzeit oder nach 70 Minuten wieder schlapp machen. Das kann man sich in der Champions League im Viertelfinale nicht mehr leisten. Für mich ist ehrlich gesagt auch Atletico Madrid der Favorit, aber nicht so haushoch wie bei einigen. Trotzdem würde ich sagen, entweder unentschieden oder ein knapper Sieg für Atletico Madrid, und das geschuldet der aktuell doch gar nicht so schlechten Form von Borussia Dortmund. Das muss man abwarten. Dann haben wir noch am Donnerstag den letzten verbliebenen Vertreter in der Europa League. Bayer Leverkusen empfängt zu Hause West Ham United und geht dort natürlich als Favorit ins Spiel. Aber wenn man die letzten Spiele in der Europa League von Bayer Leverkusen gesehen hat, vor allem gegen Karabakh, dann ist natürlich Vorsicht geboten. Hier kommt nicht eine Mannschaft, die vom Niveau her nochmal ein gutes Level drüber liegt, und da müssen die Leverkusener jedenfalls sehr konzentriert zur Sache gehen, und da darf natürlich nichts schief gehen, vor allem wenn man sieht, dass das Rückspiel bei den Hammers natürlich ganz besonders nochmal schwierig wird. Trotzdem denke ich, dass die Leverkusener mit der jetzt quasi sicheren Meisterschaft, dem Erfolg im DFB-Pokal, jetzt natürlich auch das Heimspiele nutzen wollen, um sich einen Vorsprung herauszuschießen gegen die Hammers. Und ich denke auch, dass wenn alles normal läuft, dass Leverkusen dieses Spiel mit ein oder zwei Toren vielleicht Vorsprung für sich entscheiden wird. Auf jeden Fall sind sie die bessere Mannschaft, und man muss eigentlich in dieser Saison von Bayer Leverkusen auch erwarten, dass sie das jetzt auch in der Europa League so durchziehen, auch international Duftmarken setzen, und ab dem Viertelfinale wird da genauer hingeschaut, und da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man sich mit einer guten Leistung gegen West Ham United präsentieren könnte. Ich traue es den Leverkusener zu, ihr sicher zum größten Teil auch, und deswegen rechne ich auch damit, dass Bayer Leverkusen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel dann eine Woche später herausspielen wird. Alles andere wäre schon überraschend, aber wie gesagt, nachdem das gegen Karabakh war, muss man das schon ein bisschen mit Vorsicht noch genießen, ob die Leverkusener da wirklich da 100% konzentriert zur Sache gehen werden, sollten sie eigentlich, und ist auch so zu erwarten. Ja, das waren sehr viele Infos in knapp 50 Minuten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Woche jetzt mit den internationalen Spielen und dann eben nächste Woche mit dem 29. Spieltag der Bundesliga, der sehr interessant sein wird. Man wird sehen dann, ob Bayer Leverkusen dann schon die Meisterschaft feiern kann. Wir hören uns mit dem Podcast wieder normalerweise am Donnerstag nach dem Spiel von Bayer Leverkusen sollte eine neue Folge da sein mit dem Rückblick dann eben auch auf diese internationalen Spiele und dem Vorschau auf den 28. Spieltag der Bundesliga. Ja, das soll es dann von mir wieder gewesen sein. Also es ist der 29. Spieltag natürlich nächste Woche. Ne? Das wollte ich auch jetzt noch korrigieren. Den 28. den hat man jetzt. Ich bin jetzt auch natürlich auch müde. Darf ich ehrlich gesagt so sagen, deswegen entschuldige ich mich für den einen oder anderen Versprecher. Aber auf jeden Fall hören wir uns wieder am Donnerstag mit dem Podcast oder am Freitagmorgen, je nachdem, wann ihr die Gelegenheit habt, ihn zu hören oder auch vielleicht später. Ansonsten natürlich gibt es auch wieder Live-Ticker und es wird auch natürlich im Blog einiges zu besprechen geben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Sonntag beziehungsweise einen angenehmen Wochenanfang. Und ja, wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, euer Fußballkommentator.